Heute soll es um Bauen gehen, um Gemeindebau gehen. Und ich glaube, eine Möglichkeit, wie man da drauf schauen kann, ist mit Sicherheit, wenn wir uns Nehemia etwas genauer anschauen, wie Nehemia das getan hat und was wir von Nehemia lernen können. Wenn man vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit hineinschaut, die Älteren von uns werden das noch wissen, die Jüngeren, das ist lange Vergangenheit. Gemeindebau war vor ein paar Jahrzehnten noch relativ einfach. Es war immer nie einfach, aber relativ einfach. Man hat also seine Bibelstunden, die Bibelstunden waren wohl besucht und es waren viele Leute, die sich auch immer wieder einladen ließen, in die Bibelstunden zu kommen. In den Orten war über Jahrhunderte, fast jahrhundertlang immer viele Leute in den Bibelstunden. Es gab am Sonntag dann noch Stunden, so haben sie sich genannt, jedenfalls bei uns. Ich glaube, hier war das ganz ähnlich. Hat man sich auch noch gleich ein bisschen größeren Kreis getroffen. Viele damals gingen vormittags in die Landeskirche. Nachmittags kamen sie dann zu uns in die Stunden. Und das ging alles gut. Über Jahrzehnte hat das gut funktioniert. Man hat Menschen erreicht. Es kamen Menschen dazu. Es sind immer wieder auch Leute, ältere Leute gestorben. Aber die Kreise haben weiter Bestand gehabt, weil immer wieder Nachwuchs da war, wo Menschen sich aufgemacht haben im Wort Gottes. Dazwischen gab es Großveranstaltungen. Zeltmissionen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, so ein Riesenzelt, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Leute waren da drin, ich kann mich noch erinnern, bei uns in der Stadt, wo ich gewohnt habe, Homburg, Saar, da gab es mal eine Zeltmission, da waren 15 Buslinien unterwegs, also 15 große, 50 Leute Busse, die haben die Leute hergekarrt, ja, aus den ganzen umgegenden Orten und es kamen unwahrscheinlich viele Menschen dazu und haben sich bekehrt zu Jesus Christus. Bergmann hat damals gepredigt, das war so ein Name, ja, der damals bekannt war. Dann gab es Christustage in Stuttgart im Stadion. Man hat damals das gesamte Stadion vom VfB Stuttgart gefüllt mit evangelikalen, pietistischen Christen. 6.000 Bläser haben sich dort getroffen, haben miteinander musiziert und auf der anderen Seite saßen die Sänger, haben miteinander gesungen und der Rest war da im Grunde die Leute, die zugehört haben und mit dabei waren. Es ist unvorstellbar. Ich weiß nicht, wo ich 18 wurde, das weiß ich noch so genau, weil an dem Tag durfte ich das erste Mal Auto fahren. Es war genau an meinem Geburtstag, ja, sind wir aufgefahren nach Utrecht. Missio 1982. 10.000 Jugendliche haben sich getroffen, um in dem Thema Mission weiterzukommen und unterwegs zu sein. Gemeindebau war noch relativ einfach. Da war noch Offenheit da. Da konnte man in der Straße noch mit Leuten reden und die haben noch gewusst, wer Jesus und was mal Weihnachten ist und wenigstens ein Stück weit verstanden, was man denn überhaupt will. Und man hat viel gemeinsam gemacht. Heute ist es schwieriger geworden. So ist mein Eindruck. Vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck. Man kann in der Straße fast gar nicht mehr über Jesus reden. Die Leute wissen gar nichts mehr. Wir haben mal Weihnachtsmarkt, Adventsmarkt, einen Stand gehabt und da haben wir so ein Rad gehabt, wo man drehen konnte, so ein Glücksrad. Und zwischen den Glücksdingern, wo man sowas geschenkt bekam, gab es auch noch Fragen. Und eine davon, warum feiern wir Weihnachten? Also die große Mehrheit der Leute haben keine Ahnung mehr gehabt, warum man Weihnachten feiert. Da ging es nur noch um Familie und um Geschenke und möglichst große Geschenke. Und dass es mit Jesus und mit der Kirche oder mit Glauben oder mit irgendwas zu tun hat, war komplett unbekannt. Die Gesellschaft hat sich verändert. Auch die Gemeinden haben sich verändert. Viele Gemeinden ringen damit und kämpfen damit, wie es weitergeht. Und viele Gemeinden wissen auch nicht, ob es wirklich wie weitergeht und wie lange es noch weitergeht. Und das alles in einer Gesellschaft, wo die Babyboomer, das sind dann unsere Generationen, die Mehrheit hat und auch in unseren Gemeinden die Mehrheit hat. Und wir werden immer älter, die sogenannten Babyboomer. Die Mehrheit der Gemeinden werden älter und es wird immer schwieriger. Gemeindebau. Das war bei Nehemia ganz ähnlich. Die, wo sich in der Geschichte von Israel auskennen, wissen, ja, dass Israel auch eine Hochzeit hatte. einer Hochzeit, nicht einer Hochzeit, sondern einer Hochzeit, wo es wirklich ihnen gut ging. Unter David, ein Land, das strahlte über alles hinweg. Sie waren groß, sie waren gefürchtet, sie waren wirklich gesegnet, kann man vielleicht sogar sagen. Und dann wurde es immer schwieriger. Das Land wurde geteilt. Es gab dann plötzlich zwei Könige. Das Nordreich ging unter, das nördliche Reich. Es gab viele, viele Könige, die haben sich von Gott abgewendet. Die Kriege wurden verloren und am Ende wurde auch das Südreich überfallen und die Leute ins Exil gebracht. Es sah so aus, wie wenn alles zugrunde geht und alles am Ende ist. Also auch bei Nehemia war es schwierig. Und da war Nehemia, er war einer von den Vertriebenen. Er saß im Exil beim König und war dort Mundschenk. Er bekam aber, und darum geht's, diese Vision, diesen Blick, diese Hoffnung, dass er ein Teil sein darf vom Aufbau, dass es weitergeht. Und dass man bauen kann und dass Gott bauen möchte. Und das Erste, was mir aufgefallen ist in der Geschichte, als Nehemia nach ein paar Jahren nachgefragt hat oder gehört hat von seinem Freund, wie es dem Volk geht, wie es der Gemeinde geht, wie es der Stadt Gottes geht, setzte er sich hin und weinte. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Das war der Anfang. Der Anfang war, dass der Nehemia gelitten hat, Trauer gefühlt hat, Schmerz gefühlt hat, dass es ihm wehtat, wie die Situation in Jerusalem war. Dass man über Jerusalem lächelte, dass die Mauern zerfallen war, dass man nicht mehr sicher war, ob es überhaupt weitergeht. Und er weinte. So betroffen war er. Und das war das Erste, was mich persönlich herausgefordert hat. Trauere ich noch? Trauere ich noch über die Situation von Gemeinde oder hat man sich daran gewöhnt? Trauere ich noch über die vielen Menschen in Herbrechtingen und in Heidenheim, die nichts von Gott kennen und nichts von Gott wissen? Oder habe ich mich dran gewöhnt und mir tut es gar nichts mehr weh? Es geht nur noch um mich, dass ich durchkomme, dass ich durchhalte, dass es so lange, wie es mir noch geht, dass es einigermaßen weitergeht. Ganz dummer Spruch als Pastor, solange ich noch arbeite, wird es der Gemeinde noch gut gehen und nach mir die Sintflut. Ihr versteht, was ich meine. Ganz schrecklich. Tut's mir noch weh um diese Situation? Lerne ich von Nehemia? Oder kümmere ich mich nur darum, dass ich halt das habe, was ich gerade brauche? Und wenn der Nehemia halt seinen Gott hatte, dann hatte er ja. Dem ist er ja nachgefolgt und dem vertraute er. Das hat doch gereicht. Was muss er sich denn noch um die anderen kümmern? Was muss er sich noch um die Stadtmauer kümmern? Was muss er sich noch um die Gemeinde kümmern? Ihm ging's doch gut. Aber ihm tat's weh. Er trauerte. Und dann führte es ihn ins Gebet. Nehemia betete. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Ihn hat es so tief bewegt und ihm war klar, dass diese Situation nicht durch irgendwelche Methoden und irgendwelche Aktionen jetzt zu bewältigen ist, sondern das Einzige, was diese Situation bewältigen und helfen kann, ist das Gebet. Wenn Gott nicht schenkt, wenn Gott nicht wirkt, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir uns da alle einig sind. Wenn Gott nicht wirkt, wird Gemeinde nicht gebaut werden. Wenn Gott nicht wirkt, wird sich kein einzelner bekehren oder Gott zu sich ziehen lassen oder wie man es halt formuliert, von welcher Seite man es betrachtet. Nehemia wendet sich an Gott. Er tut Buße. Er tut Buße über die Sünde, die er und die anderen und seine Freunde begangen haben. Ihm wird bewusst, dass diese Situation, wie sie ist, auch ein Teil davon ist, wie man gehandelt hat. Er ist sich der Not bewusst, dass nur Gott handeln kann und retten kann und dafür sorgen kann, dass die Stadt wieder aufgebaut wird, dass Gemeinde entstehen kann. Und er erinnert Gott an seine Verheißungen. So kommt es im Text vor. Er erinnert Gott an seine Verheißungen. Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube nicht, dass er Gott an seine Verheißungen erinnern muss. Gott hat seine Verheißungen nicht vergessen. Deswegen würde ich es vielleicht etwas anders formulieren. Er erinnert sich an Gottes Verheißungen, indem er Gottes Verheißungen Gott wieder vorträgt oder vorhält. Gott, du hast doch versprochen, das. Und dann kam, dass du das Volk, dass du die Stadt und. Dann kamen die Dinge, die Nehemia Gott im Grunde wieder vorträgt. Und Gott hat auch Verheißungen für Gemeinde. Ich möchte nur ganz kurz an der Stelle, weil es natürlich nur ein Teil der Predigt ist, zwei Bilder im Grunde ansprechen. Das erste, das Bild Gemeinde als Leib Christi und er das Haupt. Welches Haupt wird froh sein, wenn sein Leib leidet? Jedes Haupt wird dafür sorgen, dass möglichst seinem Leib es gut geht. Und so wird Gott auch dafür sorgen, dass sein Leib Bestand hat, dass es seinem Leib gut geht. Er wird für seinen Leib, die Gemeinde, da sein. Verheißung Gottes. Ein zweites Bild in der Bibel, wo wir für Gemeinde haben und wo ein Stück weit uns froh machen kann, wir die Gemeinde als Braut Christi. Er der Bräutigam und wir die Braut. Und da haben wir viele Gleichnisse, Texte, die davon reden, dass der Bräutigam kommt, die Braut, die Gemeinde heimzuholen, nach Hause zu holen. Der Bräutigam kommt. Der Bräutigam wartet auf die Braut und er wird seine Gemeinde holen zur großen Hochzeit, zur großen Feier, wenn wir dann im Himmel gemeinsam feiern dürfen. Nur zwei Verheißungen für Gemeinde, zwei Bilder, die ihr vielleicht euch ein bisschen mitnehmen könnt, der Leib und die Braut und der Bräutigam. Wie ist das bei uns? Lernen wir von Nehemia und treibt uns die Situation ins Gebet? Nehmen wir uns Zeit fürs Gebet? Haben wir Gebetsstunden? Es kann natürlich jeder zu Hause beten, ich weiß es. Und wenn ihr das macht, Halleluja, seid gesegnet dafür. Meine Erfahrung ist, und ich bin jetzt ein Pastor, vielleicht nicht gerade der schlechteste Christ, ja, ich kämpfe da immer wieder mit. Dann bete ich und dann eine Viertelstunde, aber da habe ich doch den Termin und das muss ich noch machen und so weiter. Und schon sind die Gedanken wieder weg und dann macht wieder andere Dinge. Und es gelingt mir in den Gebetsstunden, mich dann mal wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, eine Stunde auf Gott zu konzentrieren und zu beten. Aber wenn es ihr zu Hause macht, ist auch schön. Also ich kann Gebetsstunden nur gutheißen, um miteinander zu beten. Der besondere Segen, der auf dem gemeinsamen Gebet liegt. Sind wir uns bewusst, dass nur Gebet, dass nur Gott Gemeinde bauen kann und keine von unseren Aktionen, egal wie gut und wie clever und klasse sie sind? Und vertrauen wir auf Gottes Verheißungen, indem wir uns erinnern lassen, dass Gott zu seiner Gemeinde steht und dass er seine Gemeinde nicht loslassen und fallen lassen wird? Nehemia, als er hört über die Situation, trauert. Und Nehemia treibt es ins Gebet. Und Nehemia vertraut seinem Gott. Er wagt einen unglaublichen Glaubensschritt. Kommt für uns vielleicht nicht ganz so vor, weil wir nicht in dieser Zeit leben, in der Nehemia gelebt hat. Aber stellt euch mal vor, in der damaligen Zeit, ein Mundschenk bittet seinen König um das, was Nehemia ihn gebeten hat. Ein Mundschenk war ein Sklave, er war niemand, er gehörte dem König. Und er hatte nur einen Auftrag und einen Lebenssinn, dem König zu dienen. Und dafür zu sorgen, dass der König nicht vergiftet wird. Und dieser Sklave bittet jetzt seinen König, dass er freikriegt. Ja, lieber König, gib mir mal ein paar Jahre frei. Ich brauche jetzt unbedingt Zeit. Das hätte enden können, dass der König sagt, okay, geh mal raus und dann kriegst du gerade einen Kopf abgesägt. Dann ist Feierabend. Das wäre durchaus denkbar gewesen. Im Text heißt es, dass Gott für ihn gesorgt hat, dass Gott über ihm gewacht hat. Und dann setzt Nehemia noch eins drauf. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe es gerade hier vorgelesen. Ja, er sagt also, gib mir nicht nur frei ein paar Jahre, das waren ja dann letztlich ein paar Jahre, sondern gib mir bitte auch noch Briefe mit. Und gib mir bitte auch noch Holz. Und gib mir bitte auch noch Material, dass ich das machen kann. Ein Mundschenk, ein Sklave eines Königs bittet seinen König, dass er ihn ja mehr oder weniger den Freischaffererschein gibt und dass er ihn noch bezahlt und dass er ihm auch noch die Möglichkeit gibt, dass er das umsetzen kann, was er umsetzen möchte. Aber Gott hält seine Hand über Nehemia. Und Nehemia geht diesen Glaubensschritt. Er wagt etwas und erlebt die bewahrende, die segnende Hand Gottes. Er vertraut. Vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott, dass er das machen kann, was ich mir vorstellen kann? Und das ist manchmal schon viel. Oder vertraue ich Gott, dass er mehr kann, wie ich mir vorstellen kann? Vertraue ich Gott, dass er wirklich zu seiner Gemeinde steht und dass er seine Gemeinde segnet und dass Übermenschliches geschehen kann? Im Bibeltext könnte man dann sagen, andere Bibelstelle, mit Gott kann ich über Mauern springen, über die ich sonst nicht drüber komme. Nehemia trauert über die Situation. Das führt ihn ins Gebet. Aber er wagt Glaubensschritte. Und dann kommt er nach Jerusalem. Und das Erste, was er macht, ist, er schaut. Er beobachtet. Er schaut ganz genau hin, was denn los ist. Jetzt könnte man den Stadtplan von Jerusalem zeigen und gucken, wo die ganzen Tore sind und wo die ganzen Täler sind, wo er gewandert ist. Könnte er zu Hause machen, ist aber letztlich gar nicht wichtig. Ist gar nicht entscheidend, ja, welches Tor rechts und welches Tor links war von der Stadt. Das Entscheidende ist, dass Nehemia hingeschaut hat. Und eine ehrliche Analyse gemacht hat der Situation. Was ist wirklich los? An welcher Stelle ist die Mauer kaputt? An welcher Stelle gibt es keine Tore? Und an welcher Stelle ist es weniger notwendig, dass man wieder arbeitet? Eine ehrliche Analyse. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auch immer wieder lernen. Es gibt unter uns Menschen zwei Sorten Menschen. Die einen reden immer alles schlecht und die anderen reden immer alles gut. Für die einen ist es immer schön, die sehen immer das Blaue, obwohl die Wolken am Himmel sind. Ja, und die anderen sehen halt nur die Wolken und sehen die Sonne zwischendrin nicht. Beides ist, glaube ich, nicht gut. Und beides führt uns nicht weiter. Wenn ich vielleicht so ein Typus bin, der immer alles schlecht redet und nur das weniger Gute und nur das Schlechte sieht, und ziehe ich mich und ziehe die anderen runter. Ich bin immer frustriert, es ist immer nicht gut genug, es ist immer schlecht, es ist immer mühsam, es ist immer schwer und es ist alles so viel und wir schaffen es ja sowieso nicht und das geht ja gar nicht und. Es ist im Grunde, lassen wir es lieber. Und die, die immer alles schön sehen, ja, die realisieren nicht, dass man an manchen Stellen vielleicht was verändern muss, dass an manchen Stellen gearbeitet werden muss, dass an manchen Stellen wirklich Dinge angegangen werden müssen. Es ist ja immer noch gut. Es ist ja immer noch schön. Nee, mir macht es nicht. Nehemia macht sich die Zeit und nimmt sich die Zeit, um die ganze Mauer rumzugehen und genau zu gucken, an der Stelle muss gearbeitet werden, an der Stelle ist es besser, an dem Tor braucht es das, an dem Tor braucht es das. Er schaut ganz genau hin, einen ehrlichen Blick. Möge Gott uns einen ehrlichen Blick schenken auf Gemeinde, auf unsere Gemeinde, auf unsere Gemeinden, auf unsere Situation in der Allianz, je nachdem, in Herbrecht gibt es nicht so viel Allianz, in Heidenheim gibt es mehr Allianz, aber eher, wo man halt unterwegs ist, auf die Gemeinde Gottes. Um wirklich zu wissen und uns zeigen zu lassen, an welchen Stellen was vielleicht uns weiterhelfen kann. Nachdem Nehemia berührt wurde durch das Geschehen an der Mauer, nachdem Nehemia ins Gebet geführt wurde, weil er sich bewusst war, dass er die Hilfe Gottes gebraucht und braucht. Nachdem Nehemia Glaubensschritte gewagt hat und Gott vertraut hat, dass er segnen kann und segnen will. Und nachdem er ganz genau hingeschaut hat und sich von Gott einen ehrlichen Blick auf die Situation schenken ließ, hat er dafür gesorgt, dass man gemeinsam Schritte geht. Er hat nicht gesagt, Gott, jetzt mach du mal. Ich habe das alles gesehen, also jetzt lege ich mich zurück, ich fahre wieder zu meinem König und lieber Gott, du bau mal. Sondern er ist hin zu den Verantwortlichen, zu den Pharisäern, zu den großen Politikern der damaligen Zeit, wenn man sie so nennen darf, und hat den Schulterschluss gesucht. Und sie haben gemeinsam angefangen, die Mauer wieder aufzubauen. Und haben sie dann auch fertiggestellt. Kommen wir dann im Grunde in der nächsten Predigt kommen wir dazu. Nehemia stoßt etwas an und gemeinsam leben sie die Berufung Gottes, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Das Bild Gottes in dieser Welt groß zu machen. Dort im Grunde etwas zu bauen, dass die Welt sieht, wie Gott wirkt, wie Gott handelt, wie groß und wie mächtig und wie stark er ist. Und genau das darf und soll auch in Gemeinde geschehen. Und an der Stelle bleibt natürlich auch wieder die Frage, wie weit sind wir gemeinsam unterwegs? Wie ist das mit der Gemeinsamkeit? Ziehen wir alle am selben Strick? Wollen wir alle in dieselbe Richtung? Das ist meistens noch einfach, wenn man die Richtung ganz grob im Grunde sieht. Wir wollen alle Gemeinde bauen, wir wollen alle Menschen bekehren, wir wollen alle Menschen erreichen. Das ist relativ noch einfach, aber wenn es darum geht, einen Weg zu finden, einen Weg zu gehen, wird es dann schon schwieriger. Und dann geht der eine schon mehr nach rechts und der andere schon mehr nach links. Ja, und naja, die Großrichtung ist irgendwo da. Und dann hat man schon verschiedene Wege und man ist nicht gemeinsam unterwegs. Und in der nächsten Predigt, im nächsten Teil von Nehemia, werden wir noch mehr merken, wie das Gemeinschaft letztlich notwendig war, dass man überhaupt etwas schaffen konnte. Ohne die Gemeinschaft wäre dieser Bau niemals zustande gekommen. Nehemia hat Gemeinde gebaut, hat Jerusalem gebaut, hat die Stadtmauer gebaut. Er ist von Gott berührt worden, angesprochen worden. Es tat ihm weh. Er ist ins Gebet geführt worden. Er hat Gott vertraut, dass er handeln kann. Er hat genau hingeschaut und er war mit den Verantwortlichen unterwegs. Wollen wir etwas lernen von Nehemia? Bauen wir Gemeinde? Oder halten wir an der einen oder anderen Stelle einfach am Status quo fest? Es ist bei uns halt so. An vielleicht bestimmten Traditionen, an bestimmten Dingen, die wir lieben, an bestimmten, die wir brauchen. Aber ob sie die Gemeinde braucht, ob das das Wichtigste für Gemeinde ist, steht natürlich auf einem anderen Platz. Nehemia hätte bestimmt nicht gebraucht, in diese Verantwortung zu gehen, sich da ja, rauszukristallisieren. Ihm ging es recht gut. So war mein Verständnis vom ersten Kapitel bei seinem König. Sie hatten wohl ein relativ gutes Verhältnis miteinander. Aber er hat sich rausgewagt, um die Berufung, um den Auftrag zu leben, umzusetzen. Und ich glaube, wir dürfen, wir können, wir brauchen es immer wieder, Ermutigung, auch von einem Nehemia. Gott will uns berühren. Gott will gebeten sein. Wir dürfen ihm vertrauen. Er schenkt uns einen reellen Blick und wir dürfen gemeinsam an seiner Arbeit stehen. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für einen Nehemia. Wir danken dir für diesen Mann Gottes. Wir danken dir, dass er uns so ein Vorbild sein kann in grundsätzlichen Prinzipien, wenn es darum geht, für dich zu arbeiten, Gemeinde zu bauen, das Werk zu tun, was du uns berufen hast, zu dem du uns berufen hast auf dieser Erde. Und du hast damals gesegnet, du hast gewirkt, du hast gehandelt durch Nehemia und die Menschen dort. Und du hast uns zugesagt, dass du das auch tun möchtest durch uns. Habe Dank, dass du uns es zutraust und habe Dank, dass du der Handelnde sein willst und bist. Und dass wir uns von dir auch beauftragen lassen. Segne Gemeinde. Segne das, was du uns geschenkt hast, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen und können, um uns gegenseitig zu stärken. Amen.